Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Schimpansen sind bei der Futtersuche sehr kreativ. Sie benutzen sogar Werkzeuge, um sich Nahrungsquellen zu erschließen. Aber nicht alle Schimpansen sind so vielseitig. Wie die Unterschiede zwischen verschiedenen Populationen zustande kommen und was das für die Entstehung des Menschen bedeuten könnte, dazu gleich mehr. Außerdem gehen wir heute auf die Reise mit Forschenden, die Stuhlproben von Menschen aus aller Welt sammeln, auch von Naturvölkern. Damit wollen sie ein Register der Darmflora weltweit erstellen. Zuerst aber schauen wir uns eine neue Methode aus der Tierzucht an, mit der man Leihväter erzeugen kann. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Wenn ein männliches Tier möglichst viele Nachkommen zeugen soll, dann ist das im Prinzip ganz einfach, zum Beispiel in der Rinderzucht. Da werden mit den Spermien eines Zuchtbullen einfach möglichst viele Kühe besamt. US-Forscher gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Sie haben mithilfe von Gentechnik Schweine, Ziegen und Rinder erst unfruchtbar gemacht, um aus ihnen im zweiten Schritt Leihväter zu machen. Die Tiere produzieren dann keine eigenen Spermien, sondern die von fremden Artgenossen. Das soll die Tierzucht effizienter machen und es könnte sogar bedrohte Arten vor dem Aussterben retten. Die Studie dazu ist gerade im Fachblatt PNAS erschienen. Die Einzelheiten von Christine Westerhaus.
CRISPR-Cas macht es wieder einmal möglich. Mithilfe dieser Genschere haben US-Forscher bei Bullen, Ebern und Ziegenböcken ein Erbmerkmal entfernt, was dazu führte, dass die Tiere keine eigenen Spermien produzieren konnten. Stattdessen haben die Wissenschaftler ihnen das Hodengewebe von Artgenossen verpflanzt. Aus den darin enthaltenen Stammzellen entwickelten sich daraufhin die Spermien des fremden Männchens. Die Forschenden hatten also gewissermaßen tierische Leihväter erzeugt.
Es gibt zwar andere Techniken, mit denen das genetische Material eines Individuums erhalten und weitergegeben werden kann, zum Beispiel die künstliche Befruchtung. Doch hier hat man meist nur einen Versuch, Nachkommen entstehen zu lassen, weil man mit den Spermien ja sozusagen das Endprodukt der Samenproduktion nutzt. Wenn man aber andere Individuen dazu bringt, die Spermien des gewünschten Tieres zu erzeugen, bekommt man unbegrenzten Zugang zu dessen Keimzellen.
So Studienautor John Oatley von der Washington State University. Auf diesem Weg entstehen immer wieder neue Spermien, die die genetischen Eigenschaften des Zuchttieres enthalten. Ein weiterer Vorteil? Dieses Leihvatertier könne sich auf natürlichem Weg mit einem Weibchen paaren und so die Gene seines Artgenossen weitergeben, so Oatley.
Das ist viel effizienter und manchmal auch der einzige Weg, Nachkommen zu erzeugen. Denn bei manchen Tieren funktioniert die künstliche Befruchtung einfach nicht.
Dieses Problem tritt oftmals in Zoos auf. Und auch Arten, die vom Aussterben bedroht sind, könne man auf diesem Weg effizienter vermehren, meinen die Forschenden. Der Reproduktionsmediziner Stefan Schlatt von der Universität Münster sieht aber auch in der Nutztierzucht einen Bedarf für tierische Leihväter.
Ja, das ist ganz sinnvoll im veterinärmedizinischen Bereich. Wissen Sie, wir können damit eigentlich die evolutiven Zeitspannen extrem verkürzen. Also wenn Sie züchten, dann müssen Sie immer über Generationen züchten. Und in diesem Fall setzen Sie das aus.
Fraglich ist jedoch, was Verbraucher von solchen massiven Eingriffen in die Natur halten werden. Immerhin werden Tiere gentechnisch so verändert, dass sie keine eigenen Nachkommen bekommen können. Stattdessen sollen sie sich mit den Spermien anderer Männchen fortpflanzen. Doch Stefan Schlatt sieht hier kein Akzeptanzproblem. Denn mit der neuen Technik könne man verhindern, dass viele Zuchttiere sinnlos sterben.
Also ich glaube, dass das kein großes ethisches Problem ist. Weil was sie ja machen, ist, sie haben ein Tier mit einer wertvollen genetischen Konstitution und machen die einfach nur viel breiter und viel länger und viel besser zugänglich. Also sie sparen ja sogar Tiere. Wenn Sie überlegen, dass sie normalerweise Männchen brauchen und die brauchen ja nur einen Zuchtbullen für Tausende von Kühen und einen Zuchteber für Tausende von Schweinen zur Herstellung. Also sie haben eben hier eine herausragende Chance, sehr wertvolles genetisches Material im Prinzip sehr einfach zu vermehren.
Bis jetzt konnten John Oatley und sein Team allerdings nur bei Mäusen zeigen, dass die genveränderten Tiere sich auch verpaaren und aus den fremden Spermien gesunde Nachkommen entstehen. Ob das bei Rindern, Ziegen und Schweinen genauso gut funktioniert, müssen die Forscher erst noch zeigen.
Leihväter, die Spermien anderer Tiere produzieren. Womöglich eine neue Methode für die Tierzucht. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Schimpansen sind eng mit uns Menschen verwandt. Es sind kluge und soziale Tiere und sie haben die unterschiedlichsten Verhaltensweisen entwickelt. Manchmal werden sie richtig kreativ, um an Nahrung zu kommen. Sie knacken zum Beispiel Nüsse, sie fischen sich Algen aus dem Wasser mit zum Teil meterlangen Angeln oder sie benutzen Äste als Werkzeug, um an Termiten und Ameisen zu kommen. Aber nicht alle Schimpansen können all das. Es gibt große Unterschiede. Manche zeigen viele verschiedene Verhaltensweisen, andere weniger. Woran liegt das und welche Umweltfaktoren spielen dabei eine Rolle? Dazu ist gerade eine neue Studie erschienen. Einer der Autoren ist der Ökologe Hjalmar Kühl vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.
Wir haben jetzt in unserer Studie die Frage gestellt, hat das möglicherweise etwas mit der Variabilität der Umwelt zu tun? Nun kann man sich Variabilität der Umwelt natürlich auf verschiedenen Zeitskalen angucken. Wir können uns überlegen, hat es etwas mit Saisonalität zu tun? Es gibt eine Umwelt, die ist saisonaler. Kann man sich jetzt so vorstellen, dass der Regenwald, der tropische Regenwald, relativ wenig Saisonalität aufweist. Da gibt es zwar eine Regenzeit und es gibt eine kurze Trockenzeit, aber sonst übers Jahr hinweg gesehen ist es doch alles relativ ähnlich, eine relativ stabile Umwelt. Jetzt gibt es andere Gebiete, das ist dann auch so ein kontinuierlicher Übergang bis hin zur Savanne, bis zu den Extremgebieten, wo noch Schimpansen vorkommen, die mehr und mehr saisonaler werden. Das heißt, es gibt eine relativ kurze Regenzeit, der größte Teil des Jahres ist dann eher sehr trocken. Das ist eine Ebene, die man sich anschauen kann, also Saisonalität.
Diese Saisonalität, wozu führt die? Dazu, dass besonders viele Verhaltensweisen auftreten oder weniger?
Genau, also was wir beobachtet haben, ist, dass Saisonalität zu einer größeren Diversität führt. Ja, das heißt also, Schimpansen, die in einer saisonaleren Umwelt leben, die eben ausgeprägtere Trockenzeit, Regenzeit hat, weisen eine höhere Diversität auf. Und das ist ja etwas, diese Umweltbedingungen, die wir heute beobachten können. Es geht aber, in unserer Studie ging es auch noch weiter, wir sind auch in die Vergangenheit gegangen und haben uns gefragt, welche Veränderungen in der Vergangenheit könnten auch relevant sein für die Beobachtung, die wir eben heutzutage machen. Und da ist bekannt über den äquatorialen Bereich in Afrika hinweg, dass es sogenannte Pleistozän-Waldrefugien gibt.
Also Wälder, die vor Tausenden von Jahren dort mal waren?
Genau. Und was wir dort gefunden haben, je weiter diese Populationen von diesen Waldrefugien entfernt sind, desto mehr Diversität haben sie.
Aber das ist doch erstaunlich. Wie können sich denn Wälder, die vor Tausenden von Jahren dort waren, heute noch so auswirken?
Ja, das ist natürlich so, dass diese Ereignisse nicht heute wirken. Sie haben natürlich in der Vergangenheit gewirkt. Und das, was wir heutzutage in den Schimpansen sehen an der Vielfalt, ist ein Ergebnis der Vergangenheit. Also um das mal näher zu erklären. Man kann sich vorstellen, wenn man Tag aus Tag eine über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, die Generationen an Schimpansen, die leben in einer stabilen Umwelt, in so einem Waldrefugium. Da ist es nicht notwendig, viele Dinge zu erfinden. Ja, wenn das Futter, die Futterverfügbarkeit immer sehr hoch ist, ja, dann bedarf es eben nicht einer Innovation, um zum Beispiel mit einem Stock kleine Primaten fangen zu können, was andere Kollegen zum Beispiel in trockeneren Gebieten weit weg von diesen Waldrefugien beobachtet haben. So, wenn wir jetzt aber weiter weggehen davon, von diesen Waldrefugien, dann muss ich dann vorstellen, vielleicht sind die Schimpansen aus den trockeneren Gebieten, die heutzutage trockener sind, verschwunden und haben diese immer wieder besiedelt. Das heißt also, wenn Schimpansen in diese doch schwierigeren Gebiete kommen, dann ist Innovation sehr wichtig, um auch dort überleben zu können, weil eben diese Futterverfügbarkeit nicht so hoch ist wie in diesen Waldrefugien. Das ist die Annahme, die wir gemacht haben.
Also aus der Not heraus werden die Schimpansen kreativer.
Das ist eine Annahme, man könnte sagen aus der Not heraus. Ja, man könnte ja immer zwei Sachen sagen. Wenn es einem gut geht, na, dann kann man auch erfindungsreich sein. Das wäre die eine Hypothese, dass man sagt, in diesen Waldrefugien, da geht es denen gut, die haben viel Futter und also kann man doch nochmal neue Dinge erfinden. Die andere Hypothese wäre, naja gut, da wird dann nicht so viel passieren, wenn man schon alles hat, ja, dann macht man das nicht, sondern eben aus der Not heraus. Ja, wenn es einem nicht so gut geht und man eine neue Futterressource, eine Nahrungsressource erschließen will, ich komme aber mit der Hand nicht dran, ja, zum Beispiel die Algen in dem Fluss, dann nehme ich mir doch einen Stock und versuche, die Algen zu fischen. Das wäre die andere Hypothese. Und am Anfang war das eben die Frage, ist es das eine oder ist es das andere? Und wir haben dann eben mit unseren Daten mehr Unterstützung dafür gefunden, dass es eben mit dieser Variabilität der Umwelt zu tun hat. Wenn die Umwelt zu stabil ist, dann scheint die Innovationskraft dann doch geringer zu sein.
Wir haben bis jetzt über Schimpansen gesprochen. Das sind ja auch die Tiere, die Sie untersucht haben für diese Studie. Aber Mensch und Schimpanse sind ja eng miteinander verwandt. Und auch als die ersten Menschen sich entwickelt haben, gab es ja viele neue Verhaltensweisen. Könnten auch beim Übergang zum Menschen vielleicht so ähnliche Mechanismen eine Rolle gespielt haben?
Also darüber gibt es schon sehr, sehr lange Überlegungen, also schon seit vielen Jahrzehnten, ja, dass Menschen möglicherweise in einer sich ständig ändernden Umwelt, ja, über Jahrmillionen sich verändert haben und Innovationen gemacht haben. Das Problem bei der Erforschung der menschlichen Evolution ist, dass natürlich diese vergangenen Menschen nicht mehr direkt beobachtet werden können, wie das bei den Schimpansen der Fall ist. Und jetzt könnte man sagen, na, dann nehmen wir doch mal an, die Schimpansen sind vielleicht ganz ähnlich wie die Urahnen der Menschen, ja, zeigen vielleicht ähnliche Verhaltensweisen auf, und es laufen ähnliche Prozesse ab. Und dann könnte man natürlich jetzt schon so diese Analogie herstellen und sagen, ja, vielleicht war das bei den Menschen auch so. Ja. Vielleicht haben die Menschen eben auch in diesen ganz unterschiedlich variablen Umwelten gelebt, ja, und sind dann dadurch innovativer geworden, ja, haben dadurch Feuer nutzen gelernt, ja, und haben dadurch andere Dinge gelernt, die eben in einer stabileren Umwelt so nicht passiert wären.
Und Ihre Forschungsergebnisse sind ein Indiz dafür, verstehe ich Sie da richtig?
Ich würde sagen, es gibt zum einen die Vertreter, die sagen, Schimpansen sind nicht mit dem Menschen zu vergleichen. Die menschliche Evolution war was ganz Einzigartiges, ja, und deswegen können wir die Schimpansen nicht nehmen. Wir müssen die menschliche Evolution anhand der Fossilien, die wir für die Menschen finden, auch verstehen lernen. Das ist so eine Gruppe. Ja. Und andere, und zu denen würde ich mich auch rechnen, die sagen, nein, die Schimpansen sind doch, trotz aller Beschränkungen, sind doch ein ganz gutes Modell und wir können bestimmte Annahmen machen. Ja, das sind natürlich alles Annahmen, wir können das nicht hundertprozentig beweisen, das ist klar. Aber man kann natürlich mit so einer Studie sich schon überlegen, ja, warum wäre das denn nicht auch bei den Menschen möglich gewesen? Ja, und vielleicht hilft es dann auch, weitere Untersuchungen in der menschlichen Linie, der Evolution der Menschen zu machen.
Not macht erfinderisch. Eine variable Umwelt bringt Schimpansen dazu, viele unterschiedliche Verhaltensweisen zu entwickeln. In der menschlichen Evolution könnten ähnliche Mechanismen eine Rolle gespielt haben, sagt der Ökologe Hjalmar Kühl vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Schätzungsweise 100 Billionen Bakterien siedeln in unserem Darm. Und das ist gut so, denn sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verdauung. Ohne sie wären wir nicht dazu in der Lage, viele Lebensmittel aufzunehmen, Fasern zum Beispiel. Aber durch die Ernährungsweise in der westlichen Welt hat sich die Darmflora verändert. Viele Arten von Bakterien sind verloren gegangen. Und es wird darüber spekuliert, dass das eine der Ursachen sein könnte für chronische Darmkrankheiten, für Fettleibigkeit, Diabetes oder für Allergien. Ein internationales Team aus Wissenschaftlern will diese ganz spezielle Biodiversität retten und sammelt deshalb Kotproben aus aller Welt. Dazu ein Bericht von Cécile Como und Katharina Nicolait.
Es ist spät am Nachmittag und Mathilde Pouillet und Mathieu Grossin sammeln wie an jedem Tag in dieser Woche Lebensgeschichten. Ein Dolmetscher hilft ihnen dabei.
Musste ihre Mutter bei der Geburt ins Krankenhaus und operiert werden? Nein? Keine der drei Frauen?
Die beiden Franzosen forschen am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Die Frage nach einem Kaiserschnitt interessiert sie genauso wie die nach Antibiotika in der Schwangerschaft. Denn schon was im Mutterleib passiert, hat Einfluss auf die Entwicklung des Mikrobioms, besser bekannt als Darmflora.
Mathieu und ich reisen in verschiedene Länder und treffen viele Menschen aus verschiedenen Dörfern. Diese Woche sind wir bei den ursprünglich lebenden Bekik, um ihr Mikrobiom zu untersuchen. Wir versuchen zu verstehen, wie sich Bakterien entwickeln und wie sie unsere Gesundheit beeinflussen.
Das kleine Dorf Andiel liegt 7 Fahrstunden südlich der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Weit weg von Supermärkten und Fastfood. Das macht sich auch im Speiseplan von Maurice bemerkbar.
Isst er gerade Hirse? Nein, nicht wirklich. Er isst Mais. Zumindest ein bisschen, nur während der Saison. Und könnten Sie ihn nach dem Fonio fragen? Zu diesem Zeitpunkt ja. Jeden Tag? Ja, jeden Tag.
Mikrobiologen gehen davon aus, dass in den Mikrobiomen von Menschen, die keine industriell verarbeiteten Lebensmittel oder Antibiotika zu sich nehmen, eine weit größere Biodiversität herrscht als bei uns.
Grundsätzlich gilt, je vielfältiger, desto robuster ist ein Ökosystem. Das dürfte auch auf das Ökosystem Darm zutreffen.
Und jetzt sieht man eigentlich bei fast allen Erkrankungen korrelativ, dass eben die mikrobielle Vielfalt abnimmt. Ob das kausal dann mit Erkrankungen verknüpft ist, wird man noch sehen. Also das kann man so auch noch nicht für alles wirklich einordnen. Aber es ist schon die starke Vermutung, dass entzündlich assoziierte Erkrankungen, metabolisch assoziierte Erkrankungen, selbst neurologisch assoziierte Erkrankungen mit einer Reduktion der Diversität einhergehen.
Meint der Mikrobiologe Professor Dirk Haller von der Technischen Universität München. Er beobachtet in den letzten Jahren einen wahren Boom an Forschung rund um Mikrobiome von Naturvölkern. Allzu hohe Erwartungen dämpft der Mikrobiologe. Doch um überhaupt voranzukommen, muss man die ursprüngliche Vielfalt erst einmal sichern.
Wenn die Hypothese stimmt, dass unser industrialisierter Lebensstil letztlich zu einer Verarmung mikrobieller Vielfalt im Darm führt, dann muss man davon ausgehen, dass diese Organismen auch verschwinden. Ja? Das sind oft ja auch sehr angepasste Organismen. Die findet man dann auch nicht in anderen Säugetieren wieder.
Im Senegal holen Mathilde Poyer und Mathieu Grossin früh am Morgen die Kotproben bei den Dorfbewohnern ab. Die müssen frisch sein, damit die Darmbakterien noch leben, wenn die Forscher sie einfrieren. Ausgerüstet mit Handschuhen und Masken bestimmen sie zunächst die Konsistenz und geben dann von jeder Stuhlprobe ein paar Gramm in ein Reagenzglas, das flüssigen Stickstoff enthält.
Er hilft uns, die Bakterien am Leben zu erhalten, sie aber auch vor dem hier sehr extremen Einfrieren mit minus 96 Grad Celsius zu schützen. Ohne ein Kryoprotektivum würden Bakterien sofort platzen und sterben.
Die Stuhlproben werden nach Boston geschickt und dort in der Bakterienbank Global Microbiome Conservancy verwahrt. Nach ihrer Rückkehr werden Mathilde und Mathieu die Proben auftauen und die Bakterien der BDX in anaeroben Räumen, also ohne Sauerstoff, extrahieren.
Am MIT können wir aus diesen Proben neue Bakterien züchten und daran forschen. Wir bestimmen die DNA jedes Bakteriums und welche Aufgabe es in unserem Darm übernimmt.
Anschließend werden die Forscher die biologischen Daten mit denen aus den Fragebögen abgleichen.
Jedes Mal, wenn wir aus den Bakterien eine Probe züchten, entdecken wir Dutzende neuer Arten. Wir hatten das erwartet, aber nicht in diesem Ausmaß. Und das ist ziemlich fantastisch.
11 über den Globus verteilt lebende Naturvölker haben die beiden Franzosen inzwischen besucht. Eines können sie schon sagen. Wie vielfältig das Mikrobiom beschaffen ist, hängt weniger davon ab, wo die Menschen leben, sondern von den Lebensumständen. Und je ursprünglicher die Nahrung ist, desto diverser ist die Darmflora. Ob sich in dieser Vielfalt tatsächlich, wie erhofft, der Schlüssel zur Behandlung von Zivilisationskrankheiten findet, ist noch völlig unklar.
Forschende sammeln Stuhlproben aus aller Welt, um die vielfältige Darmflora der Menschheit zu erhalten und zu erforschen. Ein Beitrag von Cécile Comeau und Katharina Nicolait. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
Der Scientific American gibt eine Wahlempfehlung ab für Joe Biden. Es ist das erste Mal in der 175-jährigen Geschichte des US-Wissenschaftsmagazins, dass darin eine solche politische Stellungnahme erscheint. In einem Leitartikel heißt es dort, die Beweislage und die Wissenschaft zeigten, dass Donald Trump den Vereinigten Staaten und deren Volk grundsätzlich Schaden zugefügt habe, da er Belege und Forschung ablehne. Als Beispiel werden das Corona-Krisenmanagement des Präsidenten sowie seine Äußerungen zum Klimawandel genannt. Biden hingegen sei dafür bekannt, den Daten zu folgen und sich von der Wissenschaft leiten zu lassen.
Der Sonnenfleckenzyklus 25 hat begonnen.
Seit vergangenem Oktober gibt es wieder häufiger Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche. Das hat die US-Raumfahrtagentur NASA mitgeteilt. Zuvor gab es für eine Weile kaum Sonnenflecken oder Sonneneruptionen. Ein solches Aktivitätsminimum, das etwa alle 11 Jahre auftritt, deutet auf den Übergang zwischen zwei Sonnenzyklen hin. Die Beobachtungen der NASA bestätigen jetzt eine entsprechende Vorhersage eines Expertengremiums. Das Gremium sagte außerdem voraus, dass der Sonnenfleckenzyklus 25 ähnlich ruhig wird wie der vorangegangene. Gäbe es eine starke Aktivität, würde sich das auch auf der Erde bemerkbar machen, weil heftige Teilchen- und Strahlungsausbrüche Einfluss auf technische Systeme wie etwa Satelliten haben können.
Walhai-Weibchen wachsen langsamer, werden aber größer als die Männchen.
Das haben australische Meeresbiologen herausgefunden. 11 Jahre lang beobachteten die Forschenden regelmäßig gut 50 Walhaie, die jedes Jahr zwischen Mai und Juli zum Ningaloo Reef an der Westküste Australiens kommen. Videoaufnahmen ermöglichten es, die Tiere zu identifizieren und zu vermessen. Dabei zeigte sich, während Walhai-Bullen in kurzer Zeit 8 oder 9 Meter lang werden und dann ausgewachsen sind, wachsen die Kühe zeitweise nur 20 bis 30 Zentimeter pro Jahr. Dadurch brauchen sie deutlich länger, um ihre volle Größe zu erreichen. Die übertrifft dann aber die der Männchen deutlich. Die Wissenschaftler vermuten, dass einzelne Weibchen bis zu 14 Meter lang werden können. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachjournal Frontiers of Marine Science vor.
An den ersten klinischen Studien mit dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V gibt es Kritik.
In einem offenen Brief weisen mehrere Wissenschaftler auf Unklarheiten in einem Fachartikel hin, der Daten aus einer frühen klinischen Studie enthält. Die Autoren des Briefes weisen unter anderem darauf hin, dass ein Teil der Daten von 2 Probandengruppen sehr ähnlich zueinander ist. Obwohl die Studienteilnehmer unterschiedliche Impfstoffrezepturen erhalten hatten, waren anschließend die gemessenen Mengen bestimmter Immunzellen im Blut fast identisch. Die wiederholten Muster könnten ein Hinweis darauf sein, dass Daten dupliziert worden sein könnten, so die Schlussfolgerung. Die Autoren des Fachartikels haben sich zu der Kritik bisher nicht geäußert.
Der Permafrostboden in Sibirien erodiert immer stärker.
Zum Beispiel am Ufer des sibirischen Flusses Lena. Dort brechen jährlich gut 15 Meter Boden ab, wie ein Forschungsteam vom Alfred-Wegener-Institut im Delta des Flusses gemessen hat. Durch Wellen und Strömung wird immer mehr Material abgetragen, auch weil die wärmere Jahreszeit vor Ort immer länger dauert, wie die Wissenschaftler im Fachjournal Frontiers of Earth Science schreiben. Im Permafrostboden, der seit vielen Jahrtausenden tiefgefroren ist, sind große Mengen Kohlenstoff gespeichert.
Paläontologen finden 100 Millionen Jahre alte Riesenspermien.
Die Samenzellen wurden im Inneren eines weiblichen Muschelkrebses gefunden, der kurz nach der Paarung in Baumharz eingeschlossen wurde. Das berichten die Wissenschaftler von der LMU München in den Proceedings of the Royal Society B. Es sind die bisher ältesten Nachweise von Riesenspermien überhaupt. Riesenspermien haben die vielfache Länge der entsprechenden Tiere. Die neu entdeckte Muschelkrebsart gehört zu den Ostrakoden. Diese Krebstiere haben einen 2-klappigen, verkalkten Panzer, der die inneren Organe schützt. Auf Bildern, die die Wissenschaftler mit Röntgenmikroskopen aufgenommen haben, sind sowohl die Gliedmaßen als auch die Fortpflanzungsorgane des Tieres zu sehen.
Sternzeit, 16. September. Weltraumausstieg für Touristen. Ab dem kommenden Jahr fliegen wohl wieder Touristen zur internationalen Raumstation. Einige Firmen bieten der zahlungskräftigen Kundschaft das Abenteuer eines Pauschalurlaubs im All. Ein Unternehmen will in 3 Jahren einem Touristen sogar einen Weltraumspaziergang ermöglichen, ein Verlassen der Raumstation. Die Firma vermarktet freie Plätze in den russischen Sojus-Kapseln. Der Kosmonaut Gennadi Padalka, der über 2 Jahre im All verbrachte, spottete, ein Tourist müsse in den Weltraum getragen werden. In der Tat wäre ein Ausstieg ins All für Ungeübte kaum zu bewältigen. Zwar betont die Firma, das Training werde um einige Wochen verlängert, um auf einen solchen Einsatz vorbereitet zu sein. Tatsächlich aber dauert die Zusatzausbildung selbst für Profis viele Monate, wenn nicht Jahre. Das Training geschieht unter Wasser, weil sich so mit den luftgefüllten Raumanzügen die Schwerelosigkeit halbwegs simulieren lässt. Weltraumausstiege erfolgen immer in Zweierteams und der wichtigste Aspekt der Ausbildung ist, Probleme des Partners zu erkennen und ihm zu Hilfe zu eilen. So etwas kann kein Tourist in wenigen Wochen lernen. Selbst für Profis ist ein Ausstieg immer gefährlich. Vor 7 Jahren ist der ESA-Astronaut Luca Parmitano bei einem Ausstieg beinahe ertrunken, weil das Kühlsystem seines Raumanzugs ein Leck hatte und sich Wasser im Helm sammelte. Aufgrund seiner exzellenten Ausbildung überstand er die kritische Situation. Ein Weltraumausstieg mit Laien aber wäre eine tödliche Gefahr für den Touristen und seinen Begleiter.
Gleich im Anschluss folgt hier im Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es dann unter anderem um die heutige Grundsatzrede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und was sie gesagt hat über die neuen Klimaziele der EU. Das war Forschung aktuell. Uns hören Sie morgen wieder. Am Mikrofon war Michael Bödecker. Schönen Tag noch.